Ja gut, talerseits, Markus Kafka hier. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ich ein Buch über Depeche Mode geschrieben habe. Mit dem werde ich jetzt auch im Mai auf Lesetour gehen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und das war auch der schöne Anlass, warum ich mit Nadine gesprochen habe für ihren krachfink.de Podcast. Könnt ihr euch gerne anhören. In diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Hey, du bist super pünktlich. Das finde ich gut. Ist es schon so ein No-Go bei dir, wenn du ein Interview geführt hast und die Person kam zu spät?
Das ist kein No-Go. Also Künstlerinnen, Künstler dürfen zu spät kommen. Deswegen sind sie ja Künstler. Aber ich bin ja kein Künstler und deswegen komme ich auch nicht zu spät. Und also wenn ich zu spät zum Interview kommen würde, das ich selbst führe, geht das sowieso nicht. Und auch umgekehrt, wenn ich Interviews gebe, würde ich von mir erwarten, was ich dann auch von den Künstlern erwarte, nämlich Pünktlichkeit.
Ja, du bist ein kleines bisschen zeitversetzt. Ich hoffe, das bessert sich noch, weil das wird dann ein bisschen verrückt, wenn man aufeinander reagiert. Also erstmal hallo. Schön, dass du es überhaupt machst. Total gut. Na, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, gerne.
Wenn du jemanden zum Interview getroffen hast, war es dir dann bewusst, dass du auf verrückte Menschen triffst? Wolltest du das auch? Also bist du mit der Idee dahin gegangen, jetzt interessante Menschen kennenzulernen?
Ja, schon immer. Also das sind ja auch, der Wunsch ist ja, dass das Gespräch dann auch für mich irgendwie inspirierend ist. Ne? Also ich habe ja das Privileg, dass ich seit Jahrzehnten Menschen kennenlernen darf, mit denen sprechen darf, die ja auf gewisse Weise was Außergewöhnliches machen. Ne? Die machen Musik, die vielen Leuten gefällt und die sind kreativ und die haben im Idealfall auch was zu erzählen. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch totale Langweiler. Da ist das Gespräch dann überhaupt nicht inspirierend. Dann ist es eher so Dienst nach Vorschrift. Aber im Großen und Ganzen war dieser Job für mich nie nur ein Job, sondern auch immer eine Bereicherung für mein eigenes Dasein, mein eigenes Leben. Und das ist im Idealfall auch so, wie ein Interview dann verlaufen könnte. Dass ich aus dem Gespräch rausgehe und mir denke, wieder was gelernt.
Ja, richtig. Und da kommt ja auch wahrscheinlich deine Catchphrase her, wieder was gelernt. Aber ich merke es oft, wenn Leute, die jetzt nicht interviewen, wenn die Interviews anschauen, die ich jetzt gemacht habe oder irgendjemand anders, dann bemerken die oft so Dinge wie, oh, der ist aber eingebildet oder das ist doch aber eine seltsame Antwort. Und ich dachte mir dann immer, genau das ist es ja, was man erwartet. Man möchte ja nicht, dass da jemand sitzt mit der Ausstrahlung eines Buchhalters, der ganz regelkonforme, konservative Antworten gibt. Das macht es ja aus am Ende, ne?
Na klar, das ist es ist ja Kunst, was die Leute da schaffen und Kunst liegt ja immer im Auge des Betrachters und nichts ist so sehr dem subjektiven Empfinden und Geschmack ausgesetzt wie Kunst, speziell auch Musik. Und genauso sind es ja dann auch die Menschen, die dahinter stehen und ihre Antworten. Und jeder hat ja auch so eine gewisse Vorstellung, wie diese Menschen sind, die diese bestimmte Musik machen. Und manchmal erfüllt sich dann so dieses Bild, das man von jemandem hat. Und oft ist es dann aber auch so, dass jemand unerwartet super cool ist, den man eigentlich für einen Deppen hielt oder umgekehrt. Ja. Passiert mir auch ständig.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Wir haben heute Freitag, Musikfreitag. Für Leute wie uns, die sich für Musik interessieren, ist es eigentlich ein besonderer Tag. Ist es für dich auch noch ein Tag, den du zelebrierst, wo du checkst, was kommt heute raus? Welche Platten, welche Singles?
Ja, also jeder Freitag läuft ähnlich ab. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie anderweitig unterwegs oder beschäftigt bin, dann ist der Freitag immer dazu da, die neuen Sachen durchzuhören. Das passiert dann entweder, naja, ich bin auf zig Verteilern für Promo von Plattenfirmen oder Promoagenturen. Das sind dann, gerade am Freitag kommen da schon mal so um die 100, 150 Mails mit irgendwelchen Sachen zum Vorhören. Das wird dann gemacht und dann höre ich auf den Streamingdiensten die jeweiligen Playlists durch mit Neuheiten und auch sonst, was so eintrudelt. Und dann wird, naja, so eine Liste erstellt, die dann auch so die Grundlage ist für die Playlist meiner Radiosendung bei Ego FM. Und dann habe ich ja auch eine wöchentliche Fernsehsendung bei Deluxe Music, die ist ein bisschen kommerzieller. Also das heißt, ich höre mir so im Indie-Bereich alles komplett durch an Neuheiten, aber auch so im Pop- und Rap- und Mainstream-Kommerz-Bereich. Und das ist auch immer, ja, das ist eine freitagfüllende Angelegenheit.
Entscheidest du dann relativ schnell, ob dir was gefällt oder nicht? Sind das manchmal nur Sekunden? Oder hörst du es wirklich komplett durch?
Nee, man hat ja dann auch so ein entsprechend geschultes Gehör nach all den Jahren. Und das passiert mir sehr, sehr selten, dass ich einen Song nur 20 Sekunden höre und den dann für nicht geeignet durchwinkel. Und dann später irgendwann nochmal drauf stoße und dann mir selbst eingestehen muss, den hätte ich mir mal genauer anhören sollen. Also eigentlich passt es dann schon immer. Also man lernt ja auch so ein bisschen effizienter Musik zu hören, wenn man das beruflich macht, weil man, stell dir mal vor, also jetzt, wenn ich die 150 Mails, wenn ich jeden Song da komplett durchhören würde, dann wären wir schon bei 450 bis 600 Minuten. Ja, 9 bis 10 Stunden, die Zeit habe ich gar nicht. So. Und deswegen muss ich da so ein bisschen ökonomischer vorgehen. Damit tut man vielleicht manchmal den Künstlerinnen und Künstlern Unrecht. Andererseits schaffe ich es dann wenigstens, mir möglichst viel durchzuhören. Und nur wenn ich jetzt meine Auswahl für, also diese Ego FM Playlist, da sind 24 Songs drin. Und diese 24 Songs suche ich nicht nur aus 50 aus, sondern ich höre mir vielleicht, naja, um die 300 an jede Woche. Und somit haben natürlich deutlich mehr Künstler überhaupt erstmal die theoretische Möglichkeit, ein Radio-Airplay zu bekommen. Als wenn ich mich da so von vornherein schon beschränke. Aber das Tolle daran ist ja bei uns Musikjournalistinnen, dass es ja keine Arbeit ist, sondern wir sind ja Nerds. Wir lieben das ja, Sachen zu entdecken, zu kuratieren und dann anderen Menschen nahezulegen, weil man das Gefühl hat, dass es dieser und jene Song verdient hat, von mehr Menschen gehört zu werden. Ich kann es ja nach wie vor gar nicht als Beruf beschreiben oder begreifen, weil ich ja, wie mein Papa mal gesagt hat, als ich ihm offenbart habe, dass ich Musikjournalist werden möchte, da hat er zu mir gemeint, Geburt, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Und
irgendwie hat er recht, ne?
Irgendwie habe ich mir Jahre später dann gedacht, er hat so recht und er hat, Gott sei Dank hat er recht, weil ich ja bis heute ein Problem damit habe, dass ich dafür Geld nehme. Für das, was ich hier mache. Ich würde sogar eher noch dafür bezahlen. Aber gut.
Wenn die es wollen. Nehme
ich trotzdem dankend an. Ja, was soll ich machen?
Du hast jetzt eben angesprochen, also du machst Fernsehsendungen und du hast auch diese Radiosendung, hast ja auch schon als ganz junger Bub angefangen, Radiosendungen zu kuratieren und Musikgeschmack an andere weiterzugeben. Für Außenstehende hat das beides mit Musik zu tun. Ich sehe aber einen großen Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Gibt es eins von beiden, das dir mehr Spaß macht? Und wo würdest du die größten Unterschiede sehen?
Ja, das hat sich schon immer mehr auseinanderentwickelt. Also so, als ich zu Viva 2 Zeiten noch eine tägliche Sendung hatte, damals mit Turok und dann auch noch ein bisschen später, als ich bei MTV war, da hatte ich ja auch noch Spin erst, so eine Indie-Sendung und dann Rock Zone, auch so eine Alternative-Sendung. Da war das schon relativ deckungsgleich, was ich zu Hause privat gehört habe, was ich im Radio gespielt habe und was ich dann im Fernsehen gespielt habe. Aber es gibt ja eigentlich gar keine so Special Interest Sendungen mehr im Fernsehen. Also so Musikfernsehen hat sich ja sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Da läuft jetzt, wenn überhaupt noch Musik läuft, also bei MTV läuft ja nicht mehr so wirklich viel Musik. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt noch moderierte Sendungen gibt. Viva wurde ja komplett eingestellt. Bei Deluxe Music ist das Programm relativ kommerziell ausgerichtet. Und ansonsten die Musiksendungen, die noch im Fernsehen laufen, das ist natürlich sehr kommerziell alles. Also ich bin ja immer wieder mal dabei bei Formaten, die dann bei ProSieben oder RTL Nitro oder Vox laufen, so als Musikexperte. Und das ist natürlich schon sehr dem Massengeschmack angeglichen. Aber früher, als ich das gemacht habe, da hat Musik generell noch eine größere Rolle gespielt im Fernsehen. Das ist natürlich sehr zurückgegangen. Und ansonsten ist es jetzt so, dass ich halt die Aufgabenbereiche schon relativ klar trenne. Also so meine Radiosendung, meine Fernsehsendung und dann auch die elektronische Musik, die ich auflege und selbst mache, das sind ja drei unterschiedliche Schubladen mit der einen Übereinstimmung, dass das von mir kommt. Mhm. Ja, ich höre ja auch alles privat, ne?
Ich habe die Frage jetzt deshalb gestellt. Ich finde, Radio ist irgendwie so ein bisschen intimer. Ich finde, wenn man eine Radiosendung anhört, dann hat das was viel Persönlicheres als als im Fernsehen. Und ich habe mir gedacht, dass du wahrscheinlich auch die Sendung komplett anders vorbereitest, ob du jetzt was für Radio aussuchst, da hast du ja auch ganz andere Texte, die du schreibst, weil die Personen dich eben nicht sehen. Machst du da einen Unterschied in der Vorbereitung oder suchst du letztendlich raus, was passt zu dem Format an Musik, was denke ich, was könnte da passen, oder ist dir auch bewusst, dass die Aufnahme ein bisschen anders ist, wenn man dich nicht sieht?
Gar nicht mal so sehr, weil ich eigentlich so meine Moderation, egal ob Fernsehen oder Radio, weitestgehend frei mache. Ne? Ich überlege mir nur ein paar Stichpunkte und dann erzähle ich halt. Und ich habe auch meine Moderation im Fernsehen, das war einfach auch immer so, ja, free-floating. Und so wie ich halt auch privat erzähle. Und das war ja dann irgendwann auch so, ja, mein Markenzeichen, Hände in den Hosentaschen und dann halt einfach so irgendwas erzählt, wie es mir eingefallen ist. Und von daher ist die Vorbereitung eigentlich nicht groß anders und auch so die Herangehensweise, die Erzählform, das bin halt einfach ich, wenn ich über Musik rede. Mhm. Da mache ich gar keinen großen Unterschied, ob das jetzt im Rahmen einer Radiosendung oder einer Fernsehsendung oder eines Podcasts ist. Das ist schon immer relativ frei alles und da werden nur die Fakten, die dann in so einer Moderation sind, die werden entsprechend vorbereitet. Aber ansonsten, wie es mir einfällt, egal in welchem Format.
Du hast jetzt vorhin kurz angesprochen, dass du ja selbst auch elektronische Musik machst und wir sprechen ja ausführlich über dein Buch jetzt gleich noch, das du über Depeche Mode geschrieben hast. Und da kommt unter anderem deine erste Band Master and Sevens drin vor. Also deine, ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Band. Aber Bands sagen häufig über Musikjournalisten und Journalistinnen, meistens wenn sie eine schlechte Review bekommen haben, dass das alles verkappte Musiker und Musikerinnen sind. Jetzt will ich dir das nicht unterstellen, bei mir ist es zum Beispiel auch überhaupt nicht so. Aber hast du bei der ganzen intensiven Beschäftigung mit Musik irgendwann nochmal wirklich drüber nachgedacht, nach Master and Sevens so eine richtige Band zu starten?
Ja, da gab es noch ein paar zarte Versuche. Das hat auch gar nicht geschadet für meinen Job als Musikjournalist, dass ich schon ein paar Versuche in Bands hinter mir hatte. Einfach auch mal, um die Seite des Business kennenzulernen und mich dann auch besser in MusikerInnen reinversetzen zu können. Aber das war relativ schnell klar, dass der Weg für mich nicht so wirklich verheißungsvoll ist. Und mir hat das auch schon damals, also klar, da als ich die erste Band hatte, da war ich noch nicht parallel auch Musikjournalist, aber das ging ja schon kurze Zeit später los. Also ich habe dann schon mit 18, 19 angefangen, Sendungen im Radio zu machen. Und dann hat mir das schon immer mehr gegeben, Sachen zu finden, Sachen zu empfehlen, als selbst Musik zu machen. Ich habe es dann wirklich auch gar nicht mehr vermisst. In all der Zeit.
Würdest du auch bestätigen, dass es irgendwann zu so einer Art Sucht ausartet, dass man wirklich immer auf der Suche ist nach neuen Bands und ich will gar nicht mal so sagen nach dem nächsten Kick, aber nach irgendwas, das einen überrascht, gerade wenn das Ohr so geschult ist und man ja dann irgendwann immer gleiche Strukturen entdeckt?
Ja, klar. Also die Ohren sind natürlich schon so ein bisschen versuppt, sage ich jetzt mal, weil man halt allein quantitativ so unfassbar viel gehört hat. So in all dieser Zeit. Aber genau wie du sagst, die Herausforderung bleibt ja bestehen, dass man Sachen erstmal für sich selbst entdeckt, die man so noch nicht gehört hat, die einen berühren und die dann entsprechend anderen Menschen ans Herz legt. Und wenn dann von denen die Rückmeldung kommt, hey, super, dass ich das durch dich entdeckt habe, wäre ich sonst überhaupt nicht drauf gestoßen. Mhm. Und das ist ja das, was meinen Beruf ausmacht. Und das ist auch das Ziel, das ich habe. Und es freut mich auch jedes Mal aufs Neue, wenn dann so eine Rückmeldung kommt. Das treibt einen ja auch an. Und es ist ja auch so, meine Frau ist ja genauso. Ne? Wir haben uns ja sozusagen über die Musik kennengelernt, weil ich Stammhörer ihrer Radiosendung war, die sie bei Radio Fritz hier in Berlin-Brandenburg hatte. Das ist ja bis heute so ein ganz großer Bestandteil unserer Beziehung, dass wir halt so uns gegenseitig Zeug vorspielen, dass wir Playlisten kuratieren bei Spotify und uns da dann gegenseitig Zeug vorstellen, dass wir dann in unsere Playlisten schieben und die dann zusammen hier zu Hause hören. Das ist wirklich so ein 24/7-Ding, Musik bei mir und bei uns. Und deswegen bleibt da auch immer eine Menge hängen. Und es kommt ja immer noch wahnsinnig viel tolles Zeug raus. Mehr denn je, klar, weil Musik viel demokratischer geworden ist durch die Digitalisierung. Man braucht nicht mehr so die üblichen Strukturen, Plattenfirma, Promoagentur, tralala oder ein Studio, um seine Musik aufzunehmen. Man kann es zu Hause in seinem Schlafzimmer machen, selbst hochladen, gut ist. Mhm. Und deswegen ist halt so viel wahnsinnig tolles Zeug da draußen.
Mhm. Aber das heißt, wahrscheinlich ist deine Frau eine der wenigen, die dir auch dann wirklich was empfehlen kann, weil um wieder auf dieses geschulte Ohr zurückzukommen, es ist ja dann, man hat ja dann schon ein ganz anderes Gehör und kann ganz andere Sachen annehmen. Und wenn dann jemand von außen kommt und möchte einem was empfehlen, dann ist man ja manchmal schon viel weiter, ne? So, oder man kennt die Band schon längst oder sowas. Wie reagierst du da, wenn jemand von außen kommt und dir einfach da sowas aufdrängen will?
Ach, total offen. Also entweder sag ich, finde ich auch super, kenne ich schon. Oder ich höre mir natürlich alles an. Ich kriege ja auch so bei Social Media schicken mir Nachwuchskünstler wahnsinnig viel Zeug zu. Also so die sind noch weit davon entfernt, das wirklich releasen zu können. Aber die wollen dann schon hören, so, hey, siehst du da Potenzial? Und wenn ja, was könnte ich da noch besser machen und so? Und wenn ich die Zeit finde, dann kriegen die auch Feedback von mir. Und deswegen immer her mit dem Zeug. Ne? Also es gibt nichts, wo ich mir dann sage, so, nö, brauche ich jetzt überhaupt nicht, hör mich nicht an.
Ich habe dich das muss vorletztes Jahr gewesen sein, da war so eine Online-Übertragung von so einem Wacken-Ableger. Und da...
Ach genau, hier Wacken ist digital, die Digitalausgabe.
Genau. Und da ist die Band Verderver aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ne?
Ja,
total
ja,
irre
ja,
Band. Klar. Und die haben sich dann ganz ganz gefreut, dass du wohl positiv irgendwie ein, zwei Sätze über deren Musik verloren hast. Und das ist...
Ja, die haben mir dann auch geschrieben.
Genau, und das ist zum Beispiel so eine Band, ja, die kannst du, glaube ich, nicht in deiner Radioshow spielen, ohne dass dir ein paar Hörer verloren gehen. Da braucht man eine gewisse verrückte Grundbasis irgendwo in den Ohren, um das aufnehmen zu können. Ne?
Ja. Ja, aber man freut sich dann immer über so Entdeckungen, ne? Weil ich bin ja so offen für alles, was so ein bisschen so mit den Hörgewohnheiten bricht.
Mhm. Aber wir sprechen jetzt heute über eine ganz besondere Band, nämlich über Depeche Mode, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. Was du in dem Buch schilderst über deine Erfahrung mit der Band, ist ganz nah an dir dran. Also es bleibt gar nicht aus, dass man auch über dich sprechen muss, über dein Aufwachsen, über dein Zuhause, über Manching. Da bist du geboren und aufgewachsen. Wie sagt man dazu? Dorf, Kaff, Provinz? Wie würdest du es benennen?
Ist alles zutreffend. Also es hat halt, damals hatte das so 7.000, 8.000 Einwohner. Also es ist ein Dorf. Also es gibt schon eine Ampel da. Es gibt drei Supermärkte. was man halt so braucht zum Leben, ne? Aber ich hab's da immer gerne gemocht. Das war auch immer so ein relativ fortschrittliches Dorf in meinen Augen. Und von daher auch eine gute Basis für mich, um mit allen zu starten.
Willst du das in so rückblickend vielleicht sogar als eine sehr gute Basis bezeichnen? Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn du jetzt in Berlin groß geworden wärst oder in Hamburg, dann wäre dein Gothic-Style, den du da gefahren hast, der ja schon sehr außergewöhnlich war, wäre aber vielleicht da gar nicht so aufgefallen. Also das heißt, du hattest da so eine gewisse... Die Fallhöhe war einfach gegeben, um da mehr auffallen zu können, oder?
Ja, also ich glaube nicht, dass mein weiterer Lebensweg so verlaufen wäre, wenn ich in einer Großstadt aufgewachsen wäre. Weil, wie du sagst, man ist halt dann einer von vielen. Und ich habe ja dadurch, dass ich in manchen so ein bisschen anders als die anderen Kinderlein aussah und andere Musik gehört habe, habe ich auch sehr schnell gelernt, mich also dafür einzustehen und irgendwie so, ja, so eben dafür zu kämpfen, für Dinge, die mir wichtig sind. Das hätte ich vielleicht in der Großstadt nicht gemusst. Da hätte ich mich dann so mit meinesgleichen umgeben, hätte gar nicht so die Veranlassung gehabt, ja, so Dinge halt so zu verhandeln, zu vertreten. Mhm. Und das war ja auch so die Grundlage für meinen späteren Job, ne, dass ich halt über Musik gesprochen habe, die mir wichtig ist und die mir was bedeutet. Und das habe ich damals eigentlich entwickelt. So, um das überhaupt machen zu können, muss ich halt so ein bisschen, ja, erstmal so meine Position mir erkämpfen im Dorf.
Also eine Sache, mit der du aber, glaube ich, auch in der Großstadt aufgefallen wärst, war der Katzenschädel, den du dir umgehängt hast. Und ich fand die Geschichte an sich schon kurios, aber irgendwie wird niemals auf diese ganzen Details eingegangen, die ja, da steht einfach nur, du hattest einen Katzenschädel, den hast du, das war wahrscheinlich eine verunglückte Katze, die im Straßengraben lag. Fragen, die sich daraus ergeben... Hast du den Kopf dann abgetrennt? Du sprichst dann ganz selbstverständlich von einem Säurebad. in den du diesen Schädel reingelegt hast. Da war da auch ein bisschen ein forensisches Interesse drin, weil das wird einfach so abgehandelt, als ob das ganz normal wäre.
Ja, war bestimmt da. Das hat man als Goth, ne? Man interessiert sich für Skelette und Knochen und tralala. Und man konnte das natürlich Mitte der 80er nicht googeln, wie man jetzt da am besten verfährt. Es klingt jetzt ein bisschen creepy, aber wie man das macht, dass man Knochen weiß macht. Also das hat mir zum einen jemand gesagt, der einen echten Totenkopf, einen menschlichen Totenkopf als Accessoire in seiner Wohnung hatte. Mhm. Der hat den auch, weiß gar nicht, wo er den her hatte, aber der hat den auf dem Flohmarkt gekauft und hat dann, was die Leute auf Flohmärkten verkaufen, ne? Menschlichen Schädel, das sage ich. Würde gar nicht mehr gehen heutzutage, glaube ich. Und dann hat er den eben weiß bekommen durch ein Säurebad. Und er wiederum hat seinen Chemielehrer gefragt, wie er diesen Totenkopf am besten schneeweiß bekommt.
Chemielehrer, auch so eine ganz komische Gattung. Der hat natürlich bereitwillig ausgezogen.
Ja, immer komische Leute. Und so ist dieses Wissen dann über Umwege eben zu mir gelangt. Und das war dann einfach nur, ja, ich habe das die Säure in der Apotheke besorgt. Geht ja. Ich musste die bestellen. Und dann hat der Apotheker, war die ein paar Tage später da. Und dann habe ich eine Tupper-Schüssel genommen aus unserem Haushalt und habe diese Säure da reingekippt und dann das Köpfchen da reingeworfen, das ich vorher, also man musste da nicht mehr groß jetzt rumdrehen. die Katze war ja schon fast komplett skelettiert. Also ich habe dann natürlich so einen Lappen genommen und dann musste ich nur einmal kurz drehen und dann hatte ich das Ding in der Hand. Und so habe ich es dann nach Hause transportiert und eben dann die weitere Prozedur in Gang gesetzt. Und dann sah das spitzenmäßig aus.
Hatte ich dann dieser Hang zum Morbiden, den man ja einfach als Goth irgendwie hat, hatte ich das dann auch zu dieser neuen deutschen Todeskunst geführt, somit das Ich und Goethes Erben?
Nee, die kamen nämlich erst, die traten so ein bisschen später auf den Plan. Also ich habe in der Zeit schon, wenn man so will, so die Originale aus vornehmlich UK gehört, also Joy Division, Bauhaus, frühe The Cure, dann halt Sachen aus USA, Christian Death und solche Geschichten. Und das Ich und so, die kamen ja erst Anfang der 90er auf, ne? Also teilweise schon späte 80er, aber hat mich nie so wirklich interessiert. Mhm. Also ich habe das zur Kenntnis genommen, fand das auch nicht schlecht, aber zu der Zeit, als die so ihre Hochphase hatten, da war mein krasses Goth-Ding eigentlich schon vorbei. Ich bin ja jetzt auch im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, bin ich ja nicht Goth for life. Also ich habe schon noch immer so in mir drin. Ja. Ne, die Neigung ist ja klar. Ihr nach wie vor ist ja sind ja 2/3 meines Kleiderschranks schwarz. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Jahr aufs Wave und Gothic-Treffen nach Leipzig rennen würde. Ich war einmal da und sehe mich jetzt aber auch nicht mehr als Bestandteil dieser Szene seit langem so. Also meine Goth-Hochphase war von 83 bis 90, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann hat sich das so langsam gewandelt in Richtung Goth-Rock und Goth-Metal. Und jetzt ist es schon so, dass ich auffallend viel neue Musik höre, die sich so auf die Sachen bezieht, die ich in den 80ern gehört habe. Also hier so Tempers, Nation of Language, solche Darkwave, Coldwave, Elektrobands, viel aus USA, aber ich bin jetzt kein Goth mehr. Ne? Also wenn ich das jetzt behaupten würde, da würden richtige Goths sagen, ja, yeah, right.
Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, wie du gesagt hast, wenn man einmal wenn man einmal damit irgendwie in Berührung gekommen ist, dann bleibt das, glaube ich, immer in einem drin. Und ja, stimmt, ja. Diese neue deutsche Todeskunst hat sich, glaube ich, damals, als die neue deutsche Welle dann quasi sich aufgesplittet hat, einmal so in den experimentellen Teil mit einstürzenden Neubauten und so kuriosen Bands wie Hier schon nicht aufs Sofa oder wie die hießen, da gab es dann auf der anderen Seite eben diese dunkel angehauchten Sachen. Aber ich kann mich erinnern, dass du damals im Metal Hammer, bilde mir ein, höchstens mal so Death und Thrash, aber auch eher so Industrial und sowas besprochen hast. Black Metal war auch nie deins, oder?
Nee, für Black Metal hatten wir ja Robert Müller bei Metal Hammer als Sachbearbeiter. Der war ja so eigentlich die Black Metal-Koryphäe in Deutschland. Und mit dem habe ich mir das Büro geteilt. Insofern habe ich auch den halben Arbeitstag Black Metal in Dauerbeschallung gehört. Und ein paar Sachen davon fand ich schon gut, aber das war mir dann teilweise zu symphonisch, teilweise war es mir auch einfach zu krass. Und ich habe dann, Robert und ich haben uns dann bei der Büromusik, haben wir uns dann eher so auf Sachen wie Tiamat oder Paradise Lost, also so Goth-Metal, geeinigt. Das waren aber dann schon auch die Sachen, die ich im Metal-Bereich am liebsten mochte. Ich habe dann neben dem Redakteursding für Metal Hammer habe ich ja auch noch Metalla bei Viva moderiert, die Metal-Sendung. Und da waren mir das auch die liebsten Künstler, die ich dann interviewen durfte, die so aus dem Bereich kamen. Da hatte man sich am meisten zu erzählen. Also so die aus dem klassischen Metal, das waren eigentlich Leute, die mich nicht so wirklich interessiert haben.
Du meinst jetzt auch die interessantesten Interviewpartner unter dem Aspekt, über den wir vorhin gesprochen haben, dass die interessante Dinge zu erzählen hatten? Abseitige?
Genau.
Ja, genau.
Ja, genau.
Jetzt hast du ja in deinem Buch auch geschrieben, in manchen gab es auch öfter mal aufs Maul, einfach fürs Aussehen, fürs Goth-Sein, fürs Anderssein. Kannst du denn wütend werden, wenn es um Musik geht, wenn dir jemand jetzt zum Beispiel erzählen möchte, dass Bands wie Modern Talking doch eigentlich total super sind, oder bist du da ganz entspannt? Jeder soll hören, was er will.
Ja, da bin ich wirklich total entspannt, weil ich glaube, wie ich vorher schon sagte, ist ja Musik so eine super subjektive Angelegenheit. Und insofern, wenn jemand für sich was gefunden hat, das er gut findet, dann ist es erstmal so seine Privatsache. Und dann stelle ich mich nicht hin und sage, das ist aber scheiße. Würde ich auch nicht wollen, dass es jemand über mich sagt. Also erstmal so alles akzeptieren. Und ich früher war ich noch so ein bisschen geschmackspolizeimäßiger unterwegs, dass ich alleine schon in meiner Schulzeit, da habe ich ja immer tütenweise Platten mit in die Schule geschleppt, weil ich der Ansicht war, dass meine Klassenkameraden nur Scheißmusik hören. Die haben halt dann das gehört, was in den Charts ist, und ich habe dann denen irgendwie so versucht, Cure und Bauhaus unterzujubeln, und habe dafür eigentlich in erster Linie nur Achselzucken geerntet und so, hier, wie kann man sowas hören? Aber ich habe es halt versucht, und das habe ich ja im Prinzip all die Jahre gemacht, nur hat sich dann halt der Ausspielkanal und der Hebel halt so ein bisschen verändert und vergrößert. Also das mache ich ja im Prinzip heute noch, dass ich Musik vorstelle, von der ich denke, dass sie von mehr Leuten gehört werden muss, weil ich denke, dass zu viele Leute immer noch die falsche Musik hören.
Ja.
Eigentlich.
Sicher.
Aber wie gesagt, wenn jemand seinen Musikgeschmack hat, wenn er überhaupt einen Geschmack hat, dann ist es ja schon mal sehr respektabel, weil es gibt ja auch viele Leute, die ja denen Musik einfach nichts bedeutet. Das muss man dann ja auch akzeptieren. Wenn man dann sagt so, was hörst du denn gerne für Musik, und dann so, ja, keine Ahnung, ich höre eigentlich alles.
Oh ja.
Also die haben ihren Musikgeschmack nicht entwickelt, und das ist dann auch ihre Sache, ist halt dann so. Aber ich habe halt dann die Erfahrung gemacht, dass ich dann generell nicht viel zu bereden habe mit Menschen, die sich überhaupt nicht für Musik interessieren. Also so, wenn ich jetzt meinen Freundes- und Bekanntenkreis angucke, dann sind es natürlich nicht ausschließlich Leute, die auch in der Branche arbeiten, aber schon sehr, sehr viele Leute, die sich für Musik interessieren. Also weit mehr, als der Durchschnitt das tut. Und das kann ja dann auch kein Zufall sein, ne?
Ja, definitiv. Und vielleicht muss man das einfach nochmal betonen, wenn du sagst Platten, dann meinst du auch Platten, was man damals auf sich genommen hat, ne? Das, wo man heute sein Handy dabei hat oder ein Stick. Und damals war es ja wirklich, man hatte einen Koffer mit so 10 Kilo, um mal so ein paar Songs zu zeigen.
Ja, ganz schönes Geschleppe. Also wirklich so in der Anfangszeit so meines DJ-Daseins, weil ich habe ja irgendwie so, aufgelegt habe ich ja schon immer. Also so, ich habe ja schon als 18-Jähriger in Ingolstadt in irgendwelchen Bars und dann in Nürnberg in Clubs und so. Und bis weit in die 2000er rein, als ich dann auch schon ein paar Jahre Techno aufgelegt habe, da gab es ja überhaupt keine Alternative. Da hat man halt 20 Kilo Platten mit sich rumgeschleppt. Als dann so die digitale Musik kam, da empfand ich das als große Erleichterung im wahrsten Sinne des Wortes, dass das Geschleppe endlich mal ein Ende hatte.
Jetzt hast du ein Buch geschrieben im Rahmen der Kiwi Musikbibliothek. Und ich wusste sofort, wenn irgendjemand über diese Band schreibt, dann musst du das sein. Ich wüsste gar nicht, wer das jetzt sonst hätte machen sollen. Du hast aber auch schon mehr Bücher geschrieben. Also hättest du auch über eine andere Band schreiben können, und fiel dir dieses Buch jetzt leichter oder schwerer als die anderen, die du schon geschrieben hast?
Ich wollte erst über The Cure schreiben, weil ich, Cure und Depeche Mode waren immer so gleichermaßen meine Lieblingsbands. Und Depeche Mode empfand ich erstmal so als die super naheliegende Wahl, und der Verlag fand eigentlich auch die Idee, über The Cure zu schreiben, erstmal so ein bisschen spannender. Und da haben die gesagt, das macht garantiert sonst niemand. Und dann war es aber so, dass ich mal erst so ein bisschen in mich gegangen bin und so eine Stoffsammlung gemacht habe, auch so ein bisschen. Und da war dann, genau, ich wollte dann ein Interview mit Robert Smith machen, weil der in dem Jahr auch 60 geworden ist und auch beim Hurricane Festival gespielt hat. Und da wollte ich ein Interview machen und davon wollte ich so ein bisschen dann abhängig machen, ob ich dieses Buch über The Cure schreibe. Und dann sind halt sämtliche Interviewanfragen ins Nichts gelaufen, war nicht möglich. Und ich habe Robert Smith ja nur einmal interviewt, das war als, ich glaube 2002 oder so oder 2001, als so eine Greatest Hits rauskam. Das war schon ein schönes Interview, auch ausführlich, aber das war so als Grundlage für dieses Buch einfach zu wenig. Und als ich dann, als es dann klar war, dass er mir kein neues Interview geben wird, habe ich mir gedacht, ja nee, dann bringt es irgendwie nicht. Und Depeche Mode habe ich ja ein paar Mal interviewt und das letzte Mal war dann auch noch nicht so lange her. Und die biografischen Geschichten, die dann im Buch stehen, die sind relativ ähnlich, was Depeche Mode und The Cure betrifft, weil ich die ja immer eigentlich beide gehört habe. Also hatte ich unterm Strich deutlich mehr Material für Depeche Mode und dann auch einfach mehr Geschichten, die ich so von hinter den Kulissen erzählen konnte. Also ich konnte die Charaktere bei Depeche Mode auch viel besser beschreiben, weil ich sie halt einfach öfter getroffen habe, auch in anderen Situationen, auch mal abseits der Kameras. Also es war deutlich mehr Material dann da und deswegen ist mir das Buch auch so leicht von der Hand gegangen. Also ich habe das im Prinzip in 2-3 Wochen geschrieben. Da stand dann eigentlich alles soweit. Das Längste war dann eigentlich, ja, der weitere Verlauf hier, so ein bisschen Lektorat noch und dann, oder die Listen. Die Listen haben ewig gedauert.
Die Listen. Am Ende des Buchs. Die Listen, die dich total. Die dich von den anderen Bänden abgehoben haben und wo man sofort gemerkt hat, okay, da hat jemand wirklich Leidenschaft für diese Band, weil das ist ja der Todeskampf, sowas machen zu müssen. Aber trotzdem hat man Bock drauf.
Ja, total. Das war auch für mich selbst meine dringende Notwendigkeit, nachdem ich irgendwie jahrzehntelang gefragt wurde, was sind denn jetzt deine Lieblingssongs und Lieblingsplatten? Und ich mich da immer rausfinden konnte, weil ich es ja auch wirklich selbst nicht wusste, musste ich jetzt mal hier das Ganze zu Papier bringen und Nägel mit Köpfen zu machen. Das hat ewig gedauert. Ich habe tausendmal alles umgeworfen und dann, dass es trotz so lange hin und her überlegen nicht dazu gekommen ist, einen klaren ersten Platz bei den Alben zu benennen, sondern dann 3 Alben auf den ersten Platz zu setzen. Ewiges Hin und Her. Naja, und also warum ich dann über Depeche Mode auch noch geschrieben habe, das war halt so der Umstand, dass ich Depeche Mode eigentlich durchgehend gehört habe. Jede neue Platte mir besorgt, bei jeder Tour, bei den Konzerten war. Und The Cure, die hatten ja zwischendurch schon mal so Schaffensphasen, wo dann auch mal gar nichts passiert ist oder wo dann Platten rauskamen, die dann so bestenfalls okay waren. Die habe ich dann 1-2 Mal gehört und hatte das Gefühl, dass jetzt diesem Kapitel The Cure nichts gewinnbringend Neues zugefügt wurde. Und bei Depeche Mode, da war das nicht der Fall. Da hatte ich eigentlich über die Jahrzehnte immer das Gefühl, dass die Band relevant ist und dass Martin Gore auch eine Entwicklung in der Band sehen will und dass es nicht nur eine Band ist, die sich selber covert, weil sie in den 80ern und frühen 90ern so erfolgreich war. Von daher, das war dann auch nochmal so ein Zünglein an der Waage, warum ich über Depeche Mode geschrieben habe.
Letztendlich konzentriert sich bei Cure ja auch eigentlich alles auf Robert Smith, während es bei Depeche Mode eigentlich fast, also nicht alle drei, Dave und Martin stehen schon vorne, aber man weiß schon, wer Alan war, wer Andrew ist und Vince Clark hat man auch schon mal gehört. Also da gibt's auch einfach mehr zu erzählen.
Ja, also das begreift man schon mehr als Band und bei Cure könnte ich dir gar nicht mal sagen, so wer jetzt bei der nächsten Tour auf der Bühne stehen wird. Also klar, Robert Smith, aber der Rest, vielleicht jemand von früher, vielleicht aber auch nicht. Und so diese Dynamiken innerhalb der Band, diese verschiedenen Charaktere, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, über die ich eine Menge schreiben konnte. Das hätte ich bei The Cure auch nicht gekonnt.
Es gibt eine oft zitierte Aussage von dir, die du in dem Buch triffst, auf die ich gerne viel detaillierter eingehen würde. Und zwar sagst du, die Band Depeche Mode hat dich noch nie enttäuscht. Ich würde aber gerne mal wissen, was genau du damit meinst. Also musikalisch oder geht's da auch wirklich um so eine grundsätzliche Attitude, also auch im Hinblick auf zum Beispiel politische Äußerungen oder soziales Engagement? Was genau meinst du mit nicht enttäuscht?
Alles. Also so wie ein Menschen, Freunde enttäuschen oder nicht enttäuschen. Das ist das Gesamtpaket. Also wenn sich Depeche Mode irgendwann mal zweifelhaft politisch geäußert hätten, dann hätte ich bestimmt ein Problem damit gehabt, die Musik weiterzuhören. Also ich habe zum Beispiel ja auch komplett mit Morrissey gebrochen. So, also ich war totaler Smiths-Fan in den 80ern und ich höre auch immer noch The Smiths und spiele es auch in meiner Radiosendung, aber nie ohne den dezidierten Hinweis, dass Morrissey damals noch okay war, auch schon ein bisschen verschroben, klar, aber dass er inzwischen halt ein Arschloch ist, das gar nicht mehr geht. So. Sowas ist halt bei Depeche nie passiert. Mhm. Und ich gucke da natürlich schon auch ganz genau hin. Dann haben sie mich live nie enttäuscht. Ich fand immer, dass sie sich bei ihren Konzerten Mühe gegeben haben. Ich habe kein einziges schlechtes Konzert gesehen. Es gibt Fans, die würden da was anderes behaupten. Und klar, das muss man einer Band auch zugestehen, dass sie mal einen schlechten Tag haben. Mhm. Es hat dann Pech, so wenn man dann bei diesem Konzert war. Ich war noch bei keinem. Auch plattenmäßig haben sie mich nie so richtig enttäuscht. Also es gibt halt so Platten jetzt teilweise wie aus den Nullerjahren. Das sieht man dann auch bei meiner besten Liste. Es sind schon in erster Linie Platten, die in den 80ern und 90ern erschienen sind, die da sich auf den vorderen Rängen befinden. Mhm. Vorzugsweise die, wo dann auch Alan Wilder noch dabei war. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass die nicht stagnieren. Und das finde ich dann auch wichtig, dass eine Band einen in der Hinsicht nicht enttäuscht. Radiohead wäre dann noch so ein anderes Beispiel, eine Band, die sich auch ständig weiterentwickelt und die eigentlich immer noch spannender wird. Mhm. Und das ist für mich auch wichtig, wenn ich dann sage, die haben mich nie enttäuscht. Naja, und dann, als ich dann irgendwann mal die Gelegenheit hatte, die dann auch zu treffen und persönlich kennenzulernen, da hat sich dann dieses nicht enttäuscht dann ja auch noch bestätigt, weil es halt so super Typen sind und weil ich die Interviews so mochte. Also es ist das Gesamtpaket und da konnte ich dann irgendwann mit Fug und Recht behaupten, dass die mich nie enttäuscht haben, in jeder Hinsicht.
Interessant, genau auf diese Morrissey-Sache wollte ich raus oder auch Marilyn Manson, was da jetzt ist. Und ich musste, hatte Drangsal im Hinterkopf, der ja dieses Viva la Hate-Tattoo hatte, also quasi als Huldigung an ihn und es dann durchgestrichen hat. Hast du mal überlegt, dich tätowieren zu lassen mit einem Depeche Mode-Schriftzug oder sowas? Oder wäre dir das zu arg?
Nee, ich habe überhaupt kein Tattoo. Und wenn ich mich jemals tätowieren lassen hätte, dann wäre irgendeine Band wahrscheinlich die allerletzte Wahl gewesen, weil man ja nie weiß, was mit solchen Leuten irgendwann passieren kann. Also entweder die Musik ist scheiße oder die Typen sind scheiße und dann stehst du da mit deinem behämmerten Tattoo.
Das stimmt. Ich habe generell total Spaß daran, so alte Videos von so Bands wie Depeche Mode, die jetzt groß sind, mir anzuschauen und zu gucken, wie waren denn die Anfänge. Es gibt so eine italienische Fernsehsendung, da, vielleicht kennst du den sogar, da haben die Everything Counts gespielt und man hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt eine wahnsinnige Ausstrahlung hatten. Die waren jetzt in ihrer Zusammenstellung schon sehr seltsam. Also Martin Gore sah aus wie gerade aus dem KitKat raus. Irgendwie Dave sah aus wie so ein Versicherungssachbearbeiter irgendwie, der ein bisschen cool drauf ist. Aber man konnte nicht absehen, dass die jetzt in ein paar Jahrzehnten noch interessant sind. Als du die zum ersten Mal in Persona getroffen hast, hast du da so eine bestimmte Ausstrahlung wahrgenommen, sodass dir sofort klar war, ja, das sind Stars, die haben was Besonderes? Oder empfandst du die eher als normale Typen, was ja auch nicht negativ sein muss?
Das war ja relativ spät, als ich die endlich mal treffen durfte. Das war ja 2001 oder so. Also da waren die auf jeden Fall schon eine ganze Weile im Business und da waren es ja schon Superstars und entsprechend auch geformt. Die hatten natürlich schon so eine Aura wie die ganz großen Leute, die ich dann auch irgendwann mal getroffen habe. Also schon so oberstes Regal, Madonna, U2, die Abteilung. Aber da hatten sie natürlich auch einen langen Weg dahin, weil wie du schon sagst, der Style in den ersten Jahren, der war wirklich verheerend. Ja. Also da musste ja wirklich dringend dann Anton Corbijn mal um die Ecke kommen und denen sagen, wo es lang geht, stylemäßig. Weil so, ich weiß ja nicht, was da sonst noch passiert wäre. Und deswegen hatte ich ja ganz am Anfang ja so meine Probleme mit der Band. Also da wusste ich ja nicht so, was soll das jetzt sein? Es ist eine Boygroup und Daniel Miller hat mir mal erzählt, also die unter Vertrag genommen hat für die erste Single ja nur per Handschlag. Da haben Leute gesagt zu ihm so, bist du dir sicher, was du da tust? Die werden nie auf einer großen Bühne sein. Wenn die Glück haben, dann dürfen die in ein paar Jahren noch in schwulen Clubs vor 50 Leuten spielen. Und irgendwann standen die aber halt mal vor 50.000 in einem Stadion oder so. Das war aber überhaupt in den ersten 2, 3 Jahren nicht abzusehen. Und ich hätte das auch nie gedacht. Also ja. Ich fand halt so den Elektropop der ersten Platte fand ich nett. Und dann war das aber für mich fast schon erledigt. Und dann kam aber die See You Single raus und das zweite Album. Und da dachte ich mir, vielleicht gebe ich dem jetzt nochmal eine Chance, hör da nochmal genauer hin. Und dann kam halt Construction Time Again. Mhm. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, also das ist ja ein Quantensprung, als die dann auch so Sampling und industrielle Sounds für sich entdeckt haben und das alles plötzlich viel, viel düsterer und substanzieller war und man die Typen auch allmählich mal angucken konnte. So. Dann, also mit der Platte, also ab 1983, da war ich ja dann erst auch richtig Fan. Vorher war das ja eher so, naja.
Ja, weil wir vorhin ja so ein bisschen lustig darüber gesprochen haben, wie ihr damals aussaht in Manching als Goffs und über den Katzenschädel. Ich glaube, da hättest du cooler reingepasst im Vergleich zu deren Anfängen, weil das war wirklich überhaupt nichts. Also da hätte man niemals gedacht, dass da nochmal was draus wird. Jetzt hast du in deinem Buch auch geschrieben, dass du zu Dave den engsten Draht hast. Mhm. Hast du überhaupt mit denen irgendwie Kontakt aufgenommen oder die wissen wahrscheinlich, dass du dieses Buch geschrieben hast? Hast du da vielleicht irgendeine Rückmeldung bekommen, wie sie es fanden oder was du bitte rauslassen oder reinschreiben soll?
Naja, das Ding ist, dass das Buch kam ja im Oktober 2020, also so voll Pandemie. Mhm. Ne? Und mein Plan war, dass ich Ihnen das auf jeden Fall persönlich gebe, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und dazu ist es jetzt einfach noch nicht gekommen. Also ich glaube, dass Sie gerade oder dass Sie bald anfangen, an einer neuen Platte zu arbeiten. Die wird dann aber garantiert nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Mhm. Wahrscheinlich nächstes Jahr, ich würde mal so sagen, so vielleicht sogar erst Herbst nächsten Jahres. Und vorher werden die natürlich auch nicht auf Tour gehen und vorher werde ich dann auch keine Gelegenheit haben, ihnen das Buch persönlich zu geben. Das möchte ich nämlich schon machen. Die wissen, dass es existiert, weil so meine beste Freundin auch eine sehr gute Freundin von Daniel Miller ist. Und die war auch, also meine beste Freundin war auch lange Jahre Geschäftsführerin von Mute Records, also der Plattenfirma, auf der Depeche Mode ja groß geworden sind und lange waren. Über den Kanal ist es natürlich schon zur Band vorgedrungen, aber die Band, die sitzt ja jetzt auch nicht zusammen. Mhm. Die sehen sich ja überhaupt nicht, wenn die gerade keine Platte machen. Also insofern kann ich dir auch gar nicht sagen, ob alle drei das wissen und ob irgendeiner schon auf einem anderen Weg ein Buch bekommen hat, ob das dann auch entsprechend übersetzt wurde und so. Kann ich dir alles nicht sagen, aber das werde ich dann rausfinden, wenn wir uns das nächste Mal treffen und ich Ihnen dann persönlich 3 Exemplare gebe. Oder 4, wenn Alan Wilder wieder dabei ist.
Eben hast du kurz live gesagt, besitzt du auch Bootlegs? Ich habe von 2 Künstlern, es ist einmal Helge Schneider und einmal Depeche Mode, irgendwie wahnsinnig gesammelt. Und zwar war das ein seltsamer Zufall. Es gab mal einen Helge Schneider Fanclub und dieser Fanclubleiter war auch Fan von Depeche Mode und hat uns dann nebenbei so eine Bootleg-Liste immer untergeschoben. Da konntest du dann kaufen 18 Stunden Making-of Praxis Dr. Hasenbein plus die 15 letzten Konzerte weltweit von Depeche Mode. Ja. Könnt ihr die dann dazulegen? Hast du sowas auch so illegale Mitschnitte?
Klar, habe ich mir in den 80ern auch ein paar besorgt. Die gab's ja dann auch bei so einschlägigen Mail-Order. Was gab's denn? Wie hieß denn da dieser Versand? Fällt mir nicht mehr ein. Also da habe ich einiges bestellt. Oder es gab ja auch dann bei Plattenbörsen gerade, da gab's viel so Zeug. Klar, habe ich mir gekauft und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die Qualität in der Regel so beschissen war, dass man sich das einmal anhört, zur Kenntnis nimmt und dann so ins Archiv stellt, so hat man dann, besitzt man dann halt. Und ich war dann auch froh, dass halt irgendwann mal hier eine offizielle Live-Platte und Live-DVD erschienen ist und dachte mir, ja, das ist jetzt schon was anderes, besser. Aber klar, als Fan muss man die erstmal haben.
Genau.
Aber ich habe dann wirklich so 86, 87 damit aufgehört, mir Bootlegs zu kaufen dann auch noch.
Wir waren sogar auf der gleichen Tour. Ich war da noch sehr jung und zwar hatten wir einen Bekannten, der in der Halle damals als Ordner gearbeitet hat und damals gab es dann so Freikarten. Und ich habe gestern mal geschaut bei der Black Celebration Tour, was denn die Setlist war. Der erste Song war Christmas Island. Ein Song, der mir überhaupt gar nichts gesagt hat. Kennst du den jetzt spontan? Willst du sofort zuordnen können?
Nee, den haben sie auf jeden Fall in München nicht als erstes gespielt. Vielleicht war dein also mein Date war ja im November, wenn ich mich richtig erinnere, war deins ein bisschen näher an Weihnachten dran und haben sie das dann deswegen so als Opener gespielt?
Das kann sein. Es ist ein Song von der Construction Time, der mir jetzt gar nicht, kann ich geläufig, obwohl jetzt sagen.
Wahrscheinlich haben sie das so weihnachtsmäßig haben sie das dann.
Fand ich auf jeden Fall seltsam. Und die Frage, die daraus resultiert, gibt es wirklich keinen einzigen Song von der Band, den du echt immer wegskippen musst, wo du denkst, ach nee, der ist jetzt nix.
Nee, gab's nie. Also ich habe mir die Alben immer komplett angehört und natürlich kristallisieren sich dann Lieblingssongs raus, aber also so einen richtigen Kacksong könnte ich jetzt nicht sagen, den ich immer wegskippe. Das gehört wahrscheinlich dann auch zu Nie enttäuscht.
Ja,
weil ich habe die Alben von Depeche Mode nie so empfunden, als wären da irgendwelche so die klassischen Filler drauf. Also das war schon immer auf hohem Niveau. Jeder Song.
Ich habe jetzt mal geschaut, Christmas Island ist sogar wirklich von der Black Celebration. Seltsam, ne? Also hatte ich gar nicht mehr präsent.
Ich auch nicht.
Ich habe mal ein Interview geführt mit Jagosch. Das ist ein deutscher Industrial Metal Künstler. Seine Platte heißt 32 und der hatte mir damals erzählt, dass er sich mal alle Songs rausgesucht hat von Depeche Mode, die keine Hits wurden, um zu analysieren, wieso. Also so
interessant.
Ja, total, finde ich auch interessant, ein bisschen irre, ne? Aber unter Musiknerds macht man ja sowas. Ich weiß nicht, hast du auch wirklich so Starschnitte und sowas hast du auch gesammelt oder was? Nur normales Hören.
Poster hatte ich schon, Starschnitt jetzt nicht, weil Bravo war ja da total uncool. Und nur in der Bravo gab es ja Starschnitte, also die hat man sich nicht gekauft, auch nicht, wenn Depeche Mode da drin war. Ich musste ja dann einmal die leidvolle Erfahrung machen, selbst da drin aufzutauchen.
Eben.
Das hat mir schon gereicht. Da gab es dann Schimpf und Schande, zu Recht.
Wenn du jetzt diese Lesetour machst, die ja jetzt im Mai, glaube ich, startet, hast du dann auch Bilder aus deiner Zeit von deiner Malibu-Frisur? Nee, was hast du gesagt, wie die Frisur aussah, die dein Onkel dir gemacht hat?
Also, es hat ein Marabu draufgeschissen. Nee, da habe ich kein Foto von gemacht, weil ich war einfach nur froh, dass man das dann irgendwie noch mehr schlecht als recht korrigieren und beheben konnte. Im Nachhinein bereue ich es ein bisschen. Man hätte da wirklich spaßeshalber so ein Belegfoto machen müssen. Aber da habe ich natürlich noch nicht geahnt, dass ich im weiteren Verlauf meines Lebens überhaupt mal in eine Situation kommen würde, davon zu erzählen oder das in einem Buch niederzuschreiben. Und jetzt, klar, es gibt überhaupt leider nur sehr wenige Fotos aus meiner Goth-Zeit, weil man ja damals noch keine Smartphones hatte. Und es hatte eigentlich nie jemand so eine richtige Kamera dabei. Also wir reden da noch über eine Zeit, da wurde ja noch komplett analog fotografiert und da gab es schon so Pocket-Kameras, das war aber wirklich so das Höchste der Gefühle. Aber die hatte niemand. Und diese wenigen Fotos, die es von mir gibt aus dieser Zeit, da kann ich dir noch nicht mehr sagen, wer die gemacht hat. Also jedenfalls wurden die nicht mit einer Kamera von mir gemacht. Das waren immer irgendwelche andere Leute, die haben mir dann einen Abzug davon gemacht. Und das ist ja auch viel zu selten passiert. Also ich möchte nicht ausschließen, dass da draußen noch viele Leute sind, die Fotos von mir besitzen aus der Zeit, die sie bei irgendwelchen Partys oder Konzerten gemacht haben. Aber dann habe ich halt keine Abzüge davon bekommen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe insgesamt vielleicht 10 Fotos aus meiner Goth-Zeit. Die zeige ich dann aber fast auch komplett bei der Lesung. Es gibt kein einziges, wo man den Katzenkopf zum Beispiel klar und deutlich erkennen kann. Also ich weiß, dass ich den auf einigen Fotos getragen habe, aber dann sind die von der Perspektive her so, dass man den nicht sieht. Oder ich habe den Mantel drüber, was weiß ich. Also auch das, großes Versäumnis. Das war ja auch so, dass wir uns zu Hause auch nie fertig gemacht haben. Also ich konnte mich auch nicht selber vom Spiegel fotografieren oder zu Hause konnte auch nicht mein Kumpel ein Foto von mir machen, weil wir haben uns ja immer erst zurechtgemacht, nachdem wir das Haus verlassen hatten, damit uns unsere Eltern nicht so sehen. Wir sind dann immer so zu den Autobahntanken gefahren. Auf dem Weg in die Disco sind wir dann raus und haben uns dann auf der Autobahntanke im Klo zurechtgemacht, vorm Spiegel geschminkt und in der Kabine umgezogen und so. Und so sind wir dann erst in die Clubs gegangen.
Bis du dann in voller Montur mit deinem Kumpel in der Bravo aufgetaucht bist, ne? Dann hatten deine Eltern doch einen kleinen Eindruck davon, wie der Markus draußen so unterwegs ist.
Da wussten sie dann Bescheid. Das war dann ein blöder Kollateralschaden der Geschichte. Einer von ganz vielen.
wenn du jetzt auf der Lesetour bist, dann ist es ja häufig so, dass dann danach noch eine Signierstunde stattfindet und die Möglichkeit, die anderen Leute, die Besucher, BesucherInnen kennenzulernen. Sollen die dich ansprechen? Möchtest du gerne über Depeche Mode sprechen? Also das könnte ja unter Umständen richtig nerdig werden, ne? Ich denke mal, da kommen wirklich Leute, die richtig was zu sagen haben.
Ja, also das merke ich jetzt ja schon, seit dieses Buch draußen ist, an Rückmeldungen, die mich so über Social Media erreichen. Aber das hat mich total gefreut. Ich habe ja dann irgendwann mal angeboten, weil normalerweise wäre ich ja im Herbst 2020 schon auf Lesetour gegangen. Aber da war ja schon von Anfang an klar, dass es überhaupt nicht passieren wird und dann auch eine ganze Weile nicht passieren wird. Und deswegen hatte ich ja irgendwann mal, habe ich gepostet, weil mich so viele Leute gefragt haben, so hey, wie kann man denn eine persönlich signierte Ausgabe jetzt von dir bekommen? Und da habe ich gesagt, ja, auf der Lesetour geht's nicht. Kann mich aber anbieten, dass ihr euer Exemplar zu mir in die Agentur schickt. Ich unterschreibe das dann und schick's euch wieder. Und das haben dann wirklich wahnsinnig viele Leute gemacht, also bestimmt 1000, würde ich jetzt mal schätzen. Mm-hmm. Und ganz viele haben dann zu diesem Buch, das ich für sie signieren sollte, ihre persönliche Depeche Mode Geschichte dazugelegt. Das waren dann oft 2, 3, 4 Seiten lange Briefe, da haben mir Leute erzählt von ihrem ersten Konzert und warum sie diese Band auch so lieben und wo die biografischen Gemeinsamkeiten sind von mir, was ich im Buch geschrieben habe und die Art und Weise, wie sie die Band empfinden. Und das fand ich total rührend und ich habe das auch alles mit großem Interesse gelesen und ich weiß natürlich jetzt, wenn ich auf Lesetour bin, dass mir Leute dann diese Geschichten persönlich erzählen. Ja. Und ich höre sie mir gerne alle an. Es wird halt dann, am Ende wird es dann wahrscheinlich ein Zeitproblem, weil die Lesung wird schätzungsweise 1,5 Stunden gehen und wenn dann von den paar hundert Leuten auch nur 20 oder 30 nach der Lesung zu mir kommen und mir ihre ganz persönliche Depeche Mode Geschichte erzählen, dann wird's halt da schnell mal so 2, 3 Uhr morgens oder so. das sprengt dann den Rahmen. Also ich schätze, dass die Leute dann ja auch wissen, dass es vielleicht nicht unbegrenzt Zeit ist, um jede Geschichte dann zu erzählen und mal gucken, wie es läuft, aber es wird auf jeden Fall nach der Lesung signiert und dann muss halt dann vielleicht jemand so Bad Cop-mäßig das Geschehen ein bisschen steuern, wenn es aus dem Ruder läuft.
Also ich habe mich jetzt zurückgehalten, ich habe dir jetzt meine Geschichte nicht erzählt, aber ich habe vor, auf die Tour zu kommen. Vielleicht erzähle ich sie dir dann.
Sehr gut.
Was mich mal noch interessieren würde, Interesse an neuer Musik. Ich setze, du hast vorhin kurz über deine Bekannten und Freunde gesprochen und dass die meisten Musikgeschmack haben, so kann man sagen, ausgeprägten. Siehst du da auch einen Zusammenhang, so diese generelle Offenheit dem Leben, den Menschen gegenüber und ein Interesse für Musik, weil Musik ja auch irgendwie immer den Zeitgeist abbildet? Ich finde es immer ganz furchtbar, wenn jemand sagt, also die letzte gute Platte habe ich vor 30 Jahren gehört. Und das hat ja irgendwie auch was mit kognitivem Stehenbleiben zu tun. Siehst du da auch einen Zusammenhang?
Ja, absolut. Also das zieht sich eigentlich so durch meinen kompletten Freundeskreis, dass das alles Menschen sind, die neugierig geblieben sind, die auch so ein bisschen Stillstand ist der todmäßig unterwegs sind, wie ich. Also du wirst mich auch nie auf irgendwelchen Nostalgieveranstaltungen finden. Also Ü30, Ü40, bei mir mittlerweile Ü50 Partys, wo dann halt nur Musik von damals läuft, ich würde durchdrehen. So, natürlich ziehe ich immer wieder meine Platte raus, die mir in den 80ern viel bedeutet hat. Und trotzdem ist aber so mein gesamtes Dasein nach vorne gerichtet. Mhm. So, also du wirst von mir nie den Satz hören, früher war alles besser. Also in Bezug auf gar nichts. Mhm. So, weil ich immer das Gefühl habe, dass der morgige Tag halt nochmal viel lustiger und geiler sein kann als der gestrige. Das ist so meine Grundeinstellung, wie ich ans Leben rangehe. Und das hält einen natürlich auch jung und fit in der Birne. Und so sind alle Leute in meinem Umfeld. Weil ich das auch nicht ertrage, wenn jemand so kulturpessimistisch und gestrig so rumlabert. Mhm. Da steige ich dann immer sofort aus. Überhaupt kann ich nicht haben. Und deswegen, wenn Leute so den Draht zu Musik verlieren und überhaupt den Draht zu verschiedenen Entwicklungen im Bereich Kultur, Kunst und so, dann sind es für mich auch nicht so wirklich interessante Menschen. Mhm. Und ich finde es dann auch immer so ein bisschen schade, weil zum Beispiel, wenn ich in mein Heimatdorf zurückkomme, dann sehe ich oft Leute, die mit mir in die Schule gegangen sind, die jetzt in meinem Alter sind und wo ich so jetzt im 1, 2, 5, 10 Jahresrhythmus mir so ein Bild machen konnte, wie sich deren Leben entwickelt haben. Und da sehe ich oft, dass die eigentlich so teilweise schon mit Mitte 20 mehr oder weniger 1:1 das Leben ihrer Eltern kopiert haben. Die hatten dann 2 Kinder, die hatten ihr Häuschen und dann ab da war eigentlich so Auslaufen. Mhm. Da kam dann nicht wirklich was Neues noch dazu und wunderbar, also wenn die für sich beschlossen haben, das ist der Weg, den sie in ihrem Leben gehen wollen, kann ich natürlich nichts dagegen sagen, aber das wäre nichts für mich. Also es ist irgendwie total konträr zu meinem Lebensentwurf.
Du legst ja zusammen mit deiner Frau, macht ihr ja diese Reihe bei euch im Wohnzimmer, Karantechno, wo ihr auflegt. Klar, man kann Musik alleine genießen, man kann es auch zu zweit genießen, aber hat Musik für dich auch was mit Begegnung zu tun?
Ja, also es gibt auch kaum eine Begegnung, wenn wir Leute hier haben, überall, wenn wir unterwegs sind, dann ist immer Musik präsent. Und das Tolle an Musik ist ja, also wir können auch vortrefflich Musik hören zusammen und einfach gar nicht dabei reden. Wir genießen es dann einfach und hören bewusst Musik. Und das ist ja auch ein Riesengeschenk, dass Musik einen so inspirieren kann, dass man, ja, dann fliegen halt die Gedanken und man hört entweder auf den Text oder man merkt halt, wie die Musik emotional was mit einem anstellt. Und deswegen, ja, hat Musik, seit ich denken kann, so eine Dauerpräsenz auch in meinem Leben und auch im Leben der Menschen, die mich umgeben. Alle Beziehungen, die ich jemals hatte, Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen, da hat immer Musik eine Rolle gespielt.
Jetzt bist du ja eng mit dem Musikfernsehen und dementsprechend auch mit den Musikvideos verbunden. Und wir haben ja schon beide festgestellt, es ist immer rückläufig, eigentlich ist es gar nicht mehr vorhanden. Man kann sich auf YouTube mal ein paar Videos angucken. Ich weiß, dass du an den Geschichten hinter den Songs zum Beispiel sehr interessiert bist und manchmal wird ja visuell nochmal eine zusätzliche Geschichte erzählt. Schaust du dir die Videos dann auch immer flankierend zu den Songs an oder ist es für dich eher sekundär?
Mache ich schon, weil ich auch die Beobachtung gemacht habe, dass Musikvideos so eine kleine Renaissance erfahren haben. Eine Zeit lang gab es mal eine ganz schöne Delle, weil im Musikfernsehen kaum mehr Musikvideos liefen und weil das Internet noch nicht so weit war, dass man ruckelfrei das Zeug gucken konnte. Und dann haben Künstler schon weitestgehend darauf verzichtet, überhaupt noch Videos zu produzieren. Und wenn, dann waren die sehr, sehr billig, weil auch die Plattenfirmen gesagt haben, ey, wenn es irgendwo läuft, wieso sollen wir da noch irgendwie ein Budget für locker machen? Und dann hatte aber jeder eine vernünftige Internetverbindung zu Hause. Die Bandbreite war ausreichend, um auf YouTube pixelfrei und ruckelfrei Videos zu gucken. Und dann kamen Musikvideos so big time zurück, weil natürlich die Künstler irgendwann auch gemerkt haben, dass das nach wie vor ein riesen Promo-Tool ist. Mhm. Und dann gab es halt so Leute wie, ja, wer fällt mir da spontan ein? Kendrick Lamar zum Beispiel, der dann wieder unfassbar aufwendige Musikvideos gemacht haben, die auch alle 2, 3, 4 Subebenen haben, eine Geschichte erzählen, teilweise biblische Referenzen haben. Und so wie man das aus der Hochphase der 90er, späten 90er, frühen Nullerjahre kennt, dass Musikvideos nochmal eine ganz, ganz eigene, vom Song entkoppelte Kunstform sind. Und das ist jetzt zurückgekommen. Selbst Künstler, die jetzt in erster Linie über Social Media bekannt geworden sind, die haben jetzt den Sinn von Musikvideos wieder verstärkt erkannt und produzieren da auch aufwendige Sachen. Und jetzt, klar, in Deutschland laufen die wirklich nur bei Deluxe Music, aber wenn man sich anguckt, was für Klickzahlen Musikvideos bei YouTube haben, dann ist es schon wieder enorm angestiegen. Und überhaupt, was Video in Verbindung Musik für einen Stellenwert jetzt hat, wenn man sich allein TikTok anguckt, dann ist es jetzt auf einem Level, das fast noch größer ist als zu Hochzeiten des Musikfernsehens in den frühen Jahren von MTV. Also die Verbindung von Bild und Ton ist mittlerweile wieder gesetzt im Musikbusiness.
Es gibt sogar einen Song, den du mir empfohlen hast, also nicht mir, sondern generell hast du den empfohlen, und zwar war das Designer Babies von Lawrence Rothman. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, aber das ist, finde ich, so ein Video, das noch eine zusätzliche Geschichte erzählt, die ja komplett von der abweicht, die Entstehungsgeschichte war.
Fantastisches Video. Da sieht man halt auch, der ist ja auch Künstler, ne? Der ist eher nebenbei noch Musiker und der macht ja auch total verrückte Sachen. Und da freue ich mich immer, wenn dann sowas entsteht und wenn ich mir sowas angucken kann.
Da finde ich es dann auch sinnvoll, aber wenn man jetzt zum Beispiel an Rammstein denkt, das finde ich dann eher immer ermüdend, wenn man weiß, wie du gesagt hast, dass dieses Wort Promo-Tool einfach auch genauso gesehen wird und dann weißt du, da kommt das Video und das ist dann ja schon auf eine Art in der von der Dominanz her beeindruckend. und von der Provokation her. Und dann liest man am nächsten Tag seitenweise Abhandlungen über dieses Video. Das ist dann aus meiner Sicht ein bisschen fehlgeschlagen.
Ja, also klar, das ist natürlich bei einer Band wie Rammstein ist da schon auch sehr viel Kalkül dabei. Aber da sehe ich es auch so, dass gerade ihre Musikvideos auch so Teil dieses Gesamtkunstwerks sind. Und ich habe jetzt, gestern kam mir das neue Video raus, Zeit. Und das hat Robert Gwisdek gemacht. Mhm. Das ist der Sohn dieses Schauspielers, Michael Gwisdek, glaube ich. Weiß jetzt nicht, wie sein Vater mit Vornamen heißt. Aber der macht ja auch selbst schon lange Musik. Tentakel von Delphi und Kreismusik. Und so.
Ja, ja, ja.
Und der hat, genau, und der hat ja auch schon einen wahnsinnig guten Kurzfilm gemacht, Circuit, den ich in meiner Kurzfilmsendung beim MDR mal vorgestellt habe. Und da habe ich auch Robert interviewt. Und da habe ich erstmal jetzt erstaunt zur Kenntnis genommen, dass er Regie geführt hat beim neuen Rammstein-Video. Und es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Video geworden. Und natürlich ist da auch wieder eine provokante Szene dabei. Also man sieht halt sehr explizit die Geburt eines Kindes. Mhm. So. Aber da ist es halt wirklich so, dass jetzt mal nicht so diese üblichen Rammstein-provokanten Szenen, die dann in der nächsten Ausgabe der Bild-Zeitung dann auch erörtert werden, sich befinden, sondern dass das auch ein ästhetisch sehr, sehr wertvolles Video geworden ist.
Ich glaube, dass es einfach so ist, du hast jetzt gerade Bild-Zeitung angesprochen, dass dann so Boulevardmedien oder manchmal ist es ja auch wirklich das Feuilleton von hochwertigen Zeitungen, dass die das, glaube ich, auch zu eng mit der Band verknüpfen. Ich nehme das nämlich auch eher so wahr, wie du es jetzt gesagt hast, dass Rammstein quasi eine Fläche für Künstler bietet, deren Ideen zu spiegeln und umzusetzen. Ich glaube, die Leute nehmen das immer, die verbinden das immer mit Rammstein und denken, dass die da sitzen und sich das Video überlegen. Ich denke schon, dass die da mitsprechen werden, ist mir schon klar, aber die werden wahrscheinlich keine Bildkomposition oder sonst was da irgendwie erstellen, sondern das machen dann andere Leute.
Ja, die suchen sich dann immer auch immer sehr, sehr gute Leute aus, also die dann im Sinne auch von dieser Corporate Identity, die diese Band ja immer schon hat, dann auch mit ihnen zusammen dieses Videokonzept erarbeitet. Und ich habe ja schon mehrere Regisseure von Rammstein-Videos interviewt. Spectre zum Beispiel, der dieses Deutschland-Video, dieses viel diskutierte gemacht hat, oder auch Philipp Stölzel. Und die haben alle gesagt, dass die Band selbst schon sehr, sehr involviert ist, mhm, in die Videokonzepte und da auch guckt, dass das alles so diese Optik war schon von Anfang an sehr, sehr wichtig für die Band, dass das alles sofort erkennbar ein Rammstein-Video ist, genauso wie die Plattencover oder die Bühnenshow, ja alles eine ganz feste eigene Bildsprache hat. Und da ist die Band schon sehr am Start.
Ist mir übrigens aufgefallen, weil du jetzt gerade Bildsprache sagst und eigene Ästhetik, dass zum Beispiel so eine Band wie Depeche Mode niemals ein Bandlogo hatte.
Kein festes, also nee, also die, das war auch immer so im Fluss. Also es ist, man muss ja dann immer gucken, gibt's Heckscheiben, Autoaufkleber. Von Rammstein gibt's die natürlich.
Ja.
Leider auch von den bösen Onkels sieht man nach wie vor viel zu viele. Aber von Depeche Mode, da gibt's halt, wenn dann so dieses D und dieses M, das wieder wie so ein Bogen mit einem Strich in der Mitte, das ist jetzt schon relativ lange im Umlauf. Oder der Schriftzug vom Songs in Faith and Devotion Cover, den habe ich auch schon oft gesehen, sogar als Autoaufkleber.
Weil die Violator, ne?
Ja, das ist ja auch so die meistverkaufte Platte, glaube ich, nach wie vor. Ja, das sieht man schon öfter, aber es gibt kein festes Logo von Anfang an bis heute.
Ist mir aufgefallen, es ist bei vielen großen, guten Bands so, dass die kein Logo haben.
Ja, die haben am Anfang sich keine Gedanken drüber gemacht, wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass sie irgendwann mal so groß werden, dass es notwendig sein kann, ja, sein könnte. Oder die kommen noch aus einer Zeit, da war das vielleicht auch noch gar nicht so. Jawohl, Metallica haben ja auch schon von Anfang an, Metal-Bands ist wieder was anderes.
Ja, ja,
die haben halt ihren festen Schriftzug, den man lesen kann oder nicht lesen kann, je nachdem, aus welchem Genre.
Du gibst mir jetzt mit Metal-Band, gibst du mir noch eine Hilfe zu einer Frage, die ich noch habe, die wirklich ein bisschen nerdy ist. Und zwar habe ich in meinem Kopf abgespeichert von einer Person, die genauso aussieht wie du, aber feuerrote lange Haare hat. Und ich bilde mir die ganze Zeit ein, im Metal Hammer mal gelesen zu haben, einen Beitrag über die Band deines Bruders. Hat dein Bruder mal eine bekannte Metalband gehabt? Und hatte dein Bruder dir ähnlich, hat lange rote Haare? Ich habe das nämlich auch mit anderen abgeglichen, die diese Erinnerung auch haben.
Nee, keine Ahnung, wo das herkommt. Also weder mal mein Bruder jemals in der Band, noch hatte der irgendwann mal überhaupt lange Haare, geschweige denn rote.
Seltsam.
Also
so eine kollektive, seltsame Erinnerung. wie gesagt, andere Leute, ja, ich weiß, stimmt, der Bruder von Markus Kafka, der hatte mal eine Metalband, der hat rote Haare, sieht genauso aus, das ist doch seltsam, oder? Das muss dann jemand anders gewesen sein.
Fällt mir jetzt aber nicht, also auch kein anderer Redakteur, der bei Metal Hammer war, auf den es zutreffen würde. Naja, aber es gibt ja verschiedene komische Gerüchte, die dann irgendwann mal im Umlauf waren. In meinem ersten Wikipedia-Eintrag stand auch, dass ich für den Job beim Metal Hammer mit meinen Lebensgefährten nach Föhringen gezogen bin.
War doch gar nicht in Föhringen, oder? Metal Hammer.
Nee, ja. Da geht schon mal los. Der war in München. Und ich hatte auch nie einen Lebensgefährten.
Aber du weißt ja, wie Wikipedia, was da für seriöse Schreiberlinge zuständig sind. Wenn du da selbst das versuchst zu ändern, dann kommt da 10-mal zurück. Nee, das war genauso. Quelle?
Ja. Deswegen habe ich habe erst gar nicht angefangen damit. Also es gibt auch diesen lustigen Spruch, 80%, was bei Wikipedia steht, ist nicht wahrheitsgemäß, ist nur Bullshit. Sagt wer? Wikipedia.
Ja, genau. Aber weil wir es jetzt gerade über Vergleiche und Ähnliches aussehen haben, du vergleichst Dave immer mit Günther Jauch, der junge Dave mit Günther Jauch. Ich finde, der alte Alan sieht aus wie Bono von U2. Findest du nicht?
Stimmt, da ist auch was dran. Ja. Doch.
Gerade in diesem Number One.
Jetzt, wo du sagst. Ja, tut er.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. So, jetzt, wenn ich dich schon mal da habe, möchte ich natürlich auch gerne von dir eine Musikempfehlung haben. Was ist der neueste Scheiß? Oder wo du sagst, da kommt jetzt bald was Tolles. Hört's euch mal an.
Also es wird jetzt nach langer Pause wird demnächst ein neues Album von Moderat erscheinen. Moderat ist ja so der Zusammenschluss von Mozelektor und Apparat. Und da kam vor ein paar Wochen jetzt eine neue Single raus. Heute kam eine zweite neue Single raus und demnächst wird dann das vierte Album von ihnen erscheinen. Und Moderat ist eigentlich seit ihrem ersten Album eine meiner totalen Lieblingsbands und Musiken. Und egal, ob man jetzt Techno, Elektronik oder Indie mag, das ist eine Band, die man sich unbedingt anhören muss, wenn man das noch nicht getan hat.
Werde ich machen. Markus, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Das war mir eine richtig große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und ich habe dir nicht die immer gleichen Fragen gestellt, die man sonst gestellt kriegt.
Nee, ich hatte Spaß. War mir ein großes Vergnügen.